Ja, wir haben uns ja vorgenommen, auch am heutigen Tag wichtige Lehren und Praktiken der charismatischen Bewegung von der Bibel her unter die Lupe zu nehmen. Wir wollen also vergleichen und prüfen, was sagt die Heilige Schrift zu den Dingen, die uns die Charismatiker erzählen, oftmals als Erfahrungsbericht auch erzählen. Und die Lehre von der sogenannten Geistestaufe ist im Grund der zweite Grundpfeiler der Pfingst- und charismatischen Bewegung. Der erste Grundpfeiler, den haben wir gestern betrachtet, die Behauptung, dass es am Ende der Zeit nochmal eine große Geistesausgießung und große Erweckung gäbe, wo Millionen und Milliarden sich bekehren und wo die Gemeinde Gottes einen triumphalen Aufschwung nimmt. Und wir haben gestern gesehen, dass das beides von der Bibel her nicht stimmt, sondern dass die Bibel sagt, die Welt und die ungläubigen Völker werden immer mehr in Gottlosigkeit und Gesetzlosigkeit herabsinken, bis das Zorngericht Gottes sie trifft. Und in der Gemeinde Gottes ist in der letzten Zeit ein notvoller Verfall und Niedergang zu beobachten, nicht etwa ein Höhenflug, sondern Abfall vom Glauben, Verführung, falsche Propheten. Diese Dinge sagt die Bibel für die letzte Zeit voraus und wir leben mitten darin. Wir müssen uns damit auseinandersetzen. Wir sind in dieser Zeit und wir sehen und haben das gestern gesehen, dass die charismatische und Pfingstbewegung genau auch im Rahmen dieser von Gottes Wort vorhergesagten falschprophetischen Verführung sich bewegt. Ja, nun zur Lehre der Geistestaufe. Jeder, der mit Pfingstlern und Charismatikern einmal ein bisschen mehr in Berührung gekommen ist, wird von ihnen etwas erzählt bekommen über die Geistestaufe. Die Geistestaufe, darunter verstehen die Pfingstler und Charismatiker eine zweite Erfahrung, einen zweiten sogenannten Segen, der nach der Bekehrung und Wiedergeburt angeblich nötig ist, damit ein Christ in der vollen Kraft in der Heiligung, im Siegesleben stehen kann, so wie es die Bibel beschreibt. Also die Pfingstler und Charismatiker sagen, mit der Wiedergeburt hat der Christ noch nicht alles, was er braucht. Er braucht noch etwas mehr, etwas anderes, nämlich die Mitteilung des Heiligen Geistes oder die Erfüllung mit dem Heiligen Geist durch die sogenannte Geistestaufe. Erst dann ist er wirklich mit Kraft ausgerüstet. Erst dann kann er ein Siegesleben führen gegenüber der Sünde. Erst dann hat er auch die Gaben, die er angeblich nötig braucht, die Charismen wie Zungenreden und Wunderheilungen und Prophetengabe. Die bekommt man nicht bei der Wiedergeburt, sondern bei der Geistestaufe. Und wenn man diese Äußerungen von Pfingstlern und Charismatikern hört, dann fällt einem auf, dass da sehr, sehr viel auf der Erfahrungsebene läuft. Das sind oft Berichte, Erlebnisberichte, wo die Leute sagen, ja, früher habe ich auch ein elendes Christenleben gelebt. Ich habe immer Niederlagen gehabt. Ich hatte glatt Zeugnis zu geben und ich war ganz verzweifelt. Und dann irgendwann mal traf ich jemanden, der hat mir gesagt, was mir fehlt. Und dann habe ich mir die Hände auflegen lassen oder habe gebetet und habe die Geistestaufe empfangen. Und von dem Moment an war alles anders. Sieg gehabt, ich habe Freude gehabt. Meine Beziehung zu Gott hat sich völlig erneuert. Und seitdem erst führe ich ein richtiges, gutes Christenleben. So ähnlich lauten diese Erfahrungsberichte. Und ihr Lieben, das muss man einmal ganz nüchtern sehen, das ist oft wirklich auch eine Gefahr für gläubige Christen. Denn wenn wir uns selber nüchtern prüfen, dann müssen wir doch feststellen, dass oftmals uns wirklich es an Kraft fehlt. Manchmal auch an Sieg über die Sünde fehlt. Dass wir oft nicht in der brennenden Hingabe und Vollmacht dem Herrn nachfolgen und dienen, wie wir es uns wünschen. Das ist doch so. Nur, die Frage ist, haben die Pfingstler recht, dass das, was uns fehlt, die Geistestaufe sei? Und auch da wiederum, wir dürfen nicht nach unseren Gefühlen gehen, nach unseren menschlichen Erwägungen. Manche Leute sagen, ja, also ich habe da einen kennengelernt, der strahlt eine solche Kraft und Freude aus. Das ist so ein hingegebener, eifriger Christ. Das muss doch richtig sein, was der sagt. Ja? Man lässt sich beeindrucken von Persönlichkeiten. Man lässt sich beeindrucken von Erlebnisberichten. Ihr Lieben, das ist eine ganz verführerische und gefährliche Sache. Wir dürfen die Dinge Gottes, die geistlichen Dinge, nie nach Erfahrungen und Gefühlen beurteilen. Sonst werden wir in die Irre geführt. Wir haben einen Maßstab, wir haben das gestern gehört, nach dem wir Dinge beurteilen können, und das ist die vom Heiligen Geist Gottes eingegebene Heilige Schrift. Das, was mit der Bibel übereinstimmt, mit der Lehre der Bibel, mit der gesunden Lehre, das dürfen wir als von Gott gegeben annehmen. Aber das, was von der Bibel her letztlich abgelehnt ist, was der Bibel widerspricht, das dürfen wir auch dann nicht annehmen, wenn es verlockend klingt. Wenn es ein ganz tolles Angebot zu sein scheint, so ein Sonderangebot, wie man das manchmal im Handel so bekommt. Ja? Nagelneues Produkt, 80% unter Neupreis, alles in Ordnung, das Schnäppchen deines Lebens. Ja? Da sind wir, glaube ich, im normalen Leben auch ein bisschen vorsichtig, ja? Dass wir da keine Mogelpackung bekommen. Und da müssen wir im Geistlichen noch viel vorsichtiger sein, wenn uns solche Dinge so als Wundermittel, als Allheilmittel für alle geistlichen Gebrechen angepriesen werden. Ja, die Frage, die wir uns also stellen wollen, ist: Stimmt die Lehre der Pfingstler und Charismatiker über die Geistestaufe mit der Schrift überein? Dort, wo es überhaupt eine Lehre ist und nicht nur Erfahrungsberichte, sagen die Pfingstler und Charismatiker mit etwas unterschiedlicher Betonung: Der Gläubige empfängt den Heiligen Geist bei der Wiedergeburt noch nicht im vollen Sinn. Es fehlt ihm noch etwas. Er braucht eine zweite Geisteserfahrung und Geistesmitteilung nach der Wiedergeburt. Und das ist genau die Frage, die wir uns jetzt von der Bibel her stellen wollen. Was lehrt die Bibel über den Empfang des Heiligen Geistes? Stimmt es, dass wir bei der Wiedergeburt den Heiligen Geist noch nicht völlig und richtig empfangen haben? Dazu vielleicht auch mal eine Grundsatzfrage. Wo finden wir die lehrmäßige Antwort auf diese Frage in der Bibel? Was meint ihr? Finden wir sie im Alten Testament? Wie empfängt ein Gläubiger den Heiligen Geist? Wann empfängt er ihn? Sagt das Alte Testament dazu was? Nein. Im Alten Testament finden wir das nicht. Das ist klar. Die Gemeinde Christi ist ja ein Geheimnis. Paulus sagt es in Epheser 3. Das war den alten Propheten im Alten Bund noch nicht geoffenbart. Das war verborgen. Erst im Neuen Bund und erst Paulus im Besonderen wurde das Geheimnis der Gemeinde offenbar gemacht. Finden wir das in den Evangelien gelehrt, wann und wie ein Gläubiger den Heiligen Geist empfängt? Auch da müssen wir sagen, nein. Wir finden die Lehre für die Gemeinde zum überwiegenden Teil nicht in den Evangelien, wobei dort der Herr Jesus auch sehr wichtige Dinge für uns sagt, sondern die Lehre für die Gemeinde finden wir in den Briefen der Apostel. Ich denke, das ist eine ganz wichtige Sache, wenn wir die Bibel studieren. Ja? Die Evangelien sind geschichtliche Berichte. Die Apostelgeschichte ist ein geschichtlicher Bericht. Die Offenbarung ist ein prophetisches Buch. Aber die Lehrbücher des Neuen Testaments, das sind die Briefe, besonders die Briefe des Apostels Paulus. Dort wird das, was das Fundament der Gemeinde sein soll, Apostelgeschichte 2,42, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel. Und wir wollen das noch einmal ganz klar sehen, vom Johannesevangelium her, der Herr Jesus hat die Jünger vieles gelehrt, aber er hat am Ende seines Weges zu ihnen gesagt, noch vieles hätte ich euch zu sagen und zu lehren, aber ihr könnt es jetzt noch nicht fassen. Wenn der Heilige Geist gekommen sein wird, dann wird er euch alles lehren, euch in alle Wahrheit führen. Also das müssen wir verstehen, dass viele Dinge in den Evangelien der Herr Jesus den Jüngern noch gar nicht sagen konnte, weil sie noch gar kein Verständnis für die Gemeinde hatten. Das war immer noch ein Geheimnis, immer noch verhüllt. Und deshalb die volle Lehre für die Gemeinde hat Gott den Aposteln gegeben in den Briefen. Und deswegen finden wir auch die Lehre, wie ein Gläubiger den Heiligen Geist empfängt, in den apostolischen Lehrbriefen des Neuen Testaments. Also ganz wichtig für uns zu merken, wir werden da noch drauf zurückkommen heute. Ja, der Galaterbrief ist der Brief, in dem wir am meisten erfahren darüber, wie ein Gläubiger den Heiligen Geist empfängt und wann er das tut. Und zwar in Galater 3 fängt eigentlich Paulus schon an in Vers 2 und sagt, habt ihr den Geist durch Werke des Gesetzes empfangen oder durch die Verkündigung vom Glauben? Also die Frage ist, wann haben diese Galater als Gläubige den Heiligen Geist empfangen? Und da lehrt der Apostel durch den Geist Gottes geleitet, wie und wann ein Gläubiger den Heiligen Geist empfängt. Galater 3, Vers 14 finden wir die Aussage, schon ab Vers 13, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde um unsertwillen. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt, damit der Segen Abrahams zu den Heiden komme in Christus Jesus, damit wir durch den Glauben den Geist empfingen, der verheißen worden war. Also der Geist wird empfangen durch den Glauben. Nun könnte da ein Pfingster sagen, naja, das ist der Glaube, den man später hat, wenn man die Geistestaufe sucht. Das ist nicht der rettende Glaube. Aber es ist interessant, die Bibel lehrt es sehr deutlich. Galater 3, Vers 22 finden wir nochmal eine Aussage. Galater 3, Vers 22 lesen wir, aber die Schrift hat alles unter die Sünde zusammengeschlossen, damit die Verheißung aufgrund des Glaubens an Jesus Christus denen gegeben würde, die glauben. So, jetzt haben wir die Sache klar. Der Geist Gottes wird gegeben aufgrund des Glaubens an Jesus Christus, und zwar denen, die glauben. Das heißt, in dem Moment, wo ich an den Herrn Jesus glaube, empfange ich auch den Heiligen Geist. Keinen Moment früher und keinen Moment später. Ja, das wird auch noch mal bestätigt durch den Römerbrief. In Römer 8 finden wir so eine kurze Aussage. Römer 8, Vers 9. Ihr aber seid nicht im Fleisch. Römer 8, Vers 9. Sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. Also ganz einfach, entweder bin ich bekehrt und wiedergeboren, dann habe ich den Geist Gottes, oder ich habe den Geist Gottes nicht, dann bin ich auch noch gar nicht bekehrt und wiedergeboren. Ja? Aber diese beiden Dinge gehen zusammen. Und genauso könnte man da auch zum Beispiel den Epheserbrief anführen, Epheser 1, Vers 13, Epheser 1, Vers 13 lesen wir, in ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Also in dem Moment, wo wir gläubig werden, versiegelt uns der Heilige Geist, weil wir ihn da empfangen. Ja. Also das ist die klare Lehraussage der Bibel. Der Heilige Geist wird in dem Moment empfangen, wo ein Mensch an den Herrn Jesus Christus gläubig wird. Dann hat er auch den Heiligen Geist. Noch einmal Galaterbrief, Vers 4 in Galater 3, Galater 4, Vers 6, das ist nochmal eine Bestätigung. Da heißt es, weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der ruft Abba, Vater. Also der Geist Gottes ist der Geist der Sohnschaft, ist der Geist des Sohnes, und den empfangen wir, sobald wir Söhne Gottes werden durch den Glauben. Ja, und jetzt eine ganz wichtige Sache. Manche Pfingstler und Charismatiker sagen, ja, du hast schon den Heiligen Geist empfangen, aber nur ein bisschen. Und jetzt wird's interessant. Dahinter steckt eine heidnische falsche Lehre. Die Bibel lehrt, dass der Geist Gottes eine Person ist, eine göttliche Person der Dreieinigkeit. Die Pfingster und Charismatiker bekennen das zwar auch in der Praxis, lehren sie aber im Endeffekt, dass der Geist Gottes eine unpersönliche Kraft sei. Ich kann von einer unpersönlichen Kraft ein bisschen was empfangen und später mehr. Aber von einer Person kann ich nicht ein bisschen was empfangen. Ja? Genauso kann man nicht sagen, heute Morgen war mein Bruder bei mir, aber er war nur halb bei mir. Ja? Entweder ist er bei mir oder ist er nicht bei mir. Entweder wohnt er bei mir oder er wohnt woanders. Aber man kann nicht sagen, er wohnt ein bisschen. Ja? Und genauso ist es, wenn wir die biblische Lehre festhalten, dass der Geist Gottes eine Person ist und nicht eine unpersönliche Kraft, dann müssen wir sagen, in dem Moment, wo ein Gläubiger den Heiligen Geist empfängt, empfängt er ihn ganz. Das heißt, er empfängt ihn eigentlich seiner ganzen Fülle nach. Da fehlt nichts. Genauso wie ich Christus nicht nur ein bisschen in mir haben kann, entweder habe ich ihn ganz in mir oder gar nicht. Ja? Also das zeigt, dass diese Lehre von der Geistestaufe, von der biblischen Lehre her schon mal auf jeden Fall falsch ist und der Bibel widerspricht. Da würden nun manche Pfingsten und Charismatiker sagen, ja, aber die Bibel zeigt doch, dass ein Gläubiger den Heiligen Geist noch nicht haben kann. Und darauf möchte ich auch noch mal eingehen, auf diese scheinbaren biblischen Argumente der Pfingstler und Charismatiker. Sehr oft würden in diesen Lehren die Jünger vor Pfingsten uns als Beispiel genannt. Da wird gesagt, ja, die haben doch an den Herrn Jesus geglaubt. Und trotzdem hatten sie den Heiligen Geist noch nicht bekommen. Und es war doch ein Riesenunterschied, zum Beispiel bei Petrus, der vorher den Herrn Jesus verleugnet vor Pfingsten. Und nach Pfingsten ist er so mutig und tritt vor dem Hohen Rat auf und bezeugt den Herrn furchtlos und voller Kraft. Und da muss man sagen, gar keine Frage. Nur kann man die Jünger vor Pfingsten vergleichen mit uns, die wir nach Pfingsten gläubig geworden sind, mit einem normalen neutestamentlichen Gläubigen. Kann man das machen? Das ist die Frage. Da schüttelt schon jemand den Kopf, das ist ganz richtig. Ja? Das kann man nicht tun. Warum denn nicht? Schaut, wenn wir die Bibel anschauen, dann müssen wir ganz nüchtern sagen, die Jünger vor Pfingsten waren zwar gläubig an ihren Messias, aber sie waren nicht wiedergeboren im neutestamentlichen Sinn. Warum denn nicht? Weil die Wiedergeburt noch gar nicht möglich war vor Golgatha. Ist uns das bewusst? Ihr Lieben, lasst uns mal drüber nachdenken, was es bedeutet, den Heiligen Geist Gottes zu empfangen als Mensch. Ist uns bewusst, wie sündig und verdorben wir sind in den Augen eines heiligen Gottes von Natur aus, dass wir unrein sind, voller sündlicher Begierden, voller Rebellion gegen Gott und dass der Heilige Geist Gottes niemals bei einem sündigen Menschen Wohnung nehmen könnte. Was musste denn vorher geschehen, bevor das passieren konnte? Ihr Lieben, vorher musste der Sohn des lebendigen Gottes für unsere Schuld und Sünde am Kreuz auf Golgatha die gerechte Strafe erdulden. Vorher musste das kostbare Blut des Lammes Gottes fließen, damit unsere Sünden weggewaschen werden konnten. Der Geist Gottes kann niemals in ein sündiges, von Sünden verschmutztes Herz Einzug nehmen. Wisst ihr, wo wir das auch sehen im Vorbild bei den Priestern? Wenn ein Priester geweiht wurde, dann kam zuerst das Blut auf seine Ohrläppchen, auf seine Daumen und großen Zehen. Und erst nach dem Blut kam das Symbol für den Heiligen Geist, nämlich das Öl. Muss man drüber nachdenken, das ging nicht umgekehrt. Ja? Zuerst das reinigende Blut, dann das Öl, dann der Geist. Und deswegen musste der Herr erst sterben, sein Blut vergießen. Er musste auferstehen aus den Toten. Er musste sein Priesteramt im Himmel vollenden. Wir lesen im Hebräerbrief, er musste das Blut ins Allerheiligste bringen. Und dort redet es für uns. Und erst danach konnte der Heilige Geist in einem sündigen Menschenherzen Wohnung nehmen. Ja? Ich möchte mal mit uns lesen, Johannes 7, dort finden wir das auch bezeugt, warum die Jünger noch nicht wiedergeboren sein konnten und warum sie den Geist noch gar nicht empfangen konnten. Johannes 7, Abvers 38, lesen wir Johannes 7, ab Vers 38. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagt er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihn glauben. Denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Ja, also hier wird ganz klar gesagt, der Geist Gottes war noch gar nicht bereit, in den Jüngern zu wohnen. Sie konnten ihn noch gar nicht empfangen. In dieser Weise war er noch nicht gegenwärtig. Dazu musste erst das Werk des Herrn Jesus Christus vollendet sein. Dann konnte der Geist ausgegossen werden. Ja? Das heißt, die Jünger vor Pfingsten sind für uns kein Beispiel. Sie waren in einer heilsgeschichtlichen Sondersituation. Sie waren am Anfang noch auf dem Boden Israels vor Golgatha. Sie waren jüdische Jünger und noch keine wiedergeborenen Gläubigen. Das ging noch gar nicht. Natürlich haben sie zu Pfingsten den Heiligen Geist empfangen, ja? Und waren dann kraftvoll. Aber die Leute, die nach Pfingsten sich bekehrt haben, die haben sofort den Heiligen Geist empfangen. Da gab es kein Warten mehr und keine Zeit ohne Heiligen Geist. Noch ein weiteres Beispiel wird oft von den Charismatikern angeführt, und zwar Apostelgeschichte 19. Apostelgeschichte 19, da lesen wir den Bericht von diesen Johannesjüngern in Ephesus. Da heißt es ab Vers 1 in der Mitte von Paulus: Und als er einige Jünger fand, sprach er zu ihnen: Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Da haken die Pfingstler jetzt ein und sagen: Hier, da siehst du es doch. Paulus selber sagt, du kannst den Heiligen Geist nicht haben und bist trotzdem gläubig. Da steht's doch. Gucken wir mal, was da wirklich steht. Sie aber antworteten ihm: Wir haben nicht einmal gehört, dass der Heilige Geist da ist. Und er sprach zu ihnen: Worauf seid ihr denn getauft worden? Sie aber erwiderten: Auf die Taufe des Johannes. Da sprach Paulus: Johannes hat mit einer Taufe der Buße getauft und dem Volk gesagt, dass sie an den glauben sollen, der nach ihm kommt. Das heißt, an den Christus Jesus. Als sie das hörten, ließen sie sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus. Und als Paulus ihnen die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Sprachen und Weissagten. So, also hier sagen die Pfingstler, das ist doch ein Beispiel, wie jemand gläubig sein kann und hat den Heiligen Geist noch gar nicht. Aber wenn wir uns diese Sache jetzt genauer anschauen, hatten diese Jünger wirklich biblischen Glauben an den Herrn Jesus Christus? Was meint ihr? Nee, das hatten die nicht. Das wird ganz klar. Wisst ihr, wir müssen uns mal die Situation vorstellen. Es war ja so, dass die Juden aus der Diaspora, aus den heidnischen Ländern der Zerstreuung, dass sie eigentlich vom Gesetz des Mose her dreimal jedes Jahr zu den großen Festen nach Jerusalem gehen sollten und opfern sollten. Und diese Jünger waren offensichtlich eines Jahres nach Jerusalem gekommen und sie hatten die Predigt Johannes des Täufers gehört, der gesagt hat: Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Nach mir kommt einer, nämlich der Messias. Das hatten sie geglaubt. Sie hatten Buße getan und sich taufen lassen. Aber ganz offensichtlich waren sie in den darauffolgenden Jahren nicht in Jerusalem, als der Herr Jesus seine Wunder tat und gelehrt hat. Sie wussten gar nichts, dass der Messias schon gekommen war, dass der Geist Gottes gekommen war. Das wussten sie alles nicht. Und deswegen muss ihnen Paulus erst einmal das biblische Evangelium von Jesus Christus erzählen und dann glauben sie und lassen sich auf den Namen des Herrn Jesus Christus taufen. Und dann empfangen sie den Geist durch Handauflegung. Das ist ja auch so eine interessante Sache. Ja? Ist das die Regel? Die neuapostolischen Sekten sagen, man kann den Geist Gottes nur empfangen, wenn ein Apostel einem die Hände aufgelegt hat, und berufen sich genau auf diese Stelle. Ja? Aber wenn wir die Bibel studieren, dann finden wir, dass das ein absoluter Sonderfall ist. Sicher hat Gott hier den Apostel der Heiden, Paulus, zeichenhaft gebraucht für die Juden. So wie zum Beispiel die Apostel der Juden, Petrus und Johannes, die bekehrten Samariter, die Hände auflegen mussten, damit sie den Heiligen Geist empfingen. Ja? Aber in allen anderen Stellen, Cornelius und so weiter, lesen wir nie was von Handauflegung. Das war ein Sonderfall. Und wir dürfen nie einen Sonderfall zur Regel machen und eine Lehre darauf aufbauen. Ich möchte noch weitergehen, ihr Lieben. Und das ist wieder eine wichtige Sache der biblischen Lehre. Die Apostelgeschichte ist kein Lehrbuch. Die Apostelgeschichte ist ein geschichtlicher Bericht über eine heilsgeschichtliche Wende, über das Handeln Gottes, das in Jerusalem unter den Juden in Israel beginnt und endet unter den Heiden in allen Enden der Erde. Ja? Die Apostelgeschichte berichtet, wie Gottes Plan zur Errettung sich entfaltet, Schritt für Schritt, so wie der Herr Jesus gesagt hat, Jerusalem, Judäa, Samaria und die Enden der Erde. Ja? Aber die Apostelgeschichte ist voller heilsgeschichtlicher Sondersituationen. Am Anfang sind wir noch im Zeitalter des Gesetzes, wo die Apostel ein Los werfen, um den 12. Apostel nachzuwählen. Dann kommt Pfingsten und damit eigentlich die Geburtsstunde der Gemeinde Jesu Christi. Und dann sehen wir, wie zunächst auf jüdischem Boden sich die Botschaft des Evangeliums immer weiter ausbreitet. Aber da gibt es eine Menge Sondersituationen. Und wenn wir die zur Grundlage von Lehre machen, dann führen wir die Menschen in die Irre. Die Lehre finden wir in den Briefen. In der Apostelgeschichte finden wir die Beispiele. Das ist eine ganz einfache Regel. Ja? Aber wir dürfen nie aufgrund der Apostelgeschichte eine Lehre aufbauen, sondern wir müssen sie auf den Briefen der Apostel aufbauen. Und von daher gesehen ist es eine Sondersituation. Diese Johannesjünger sind auch nicht vergleichbar mit uns Gläubigen, weil sie das biblische Evangelium damals überhaupt nicht gehört hatten. Ihr Glaube war noch der jüdische Glaube an den Propheten Johannes, nicht der Glaube an den auferstandenen Herrn Jesus Christus. Ja? Gut. Also das heißt, auch hier haben wir wieder gesehen, die pfingstlerischen charismatischen Lehren widersprechen der Lehre der Bibel. Sie sind Irrlehren, sie sind verfälschende Lehren. Aber jetzt wollen wir uns einfach noch anschauen, was sagt denn die Bibel über die Taufe mit dem Heiligen Geist? Diesen Begriff Geistestaufe, den finden wir ja so streng genommen nicht in der Bibel. Aber wir finden einen ähnlichen Begriff, nämlich mit dem Heiligen Geist getauft werden. Und auch da ist wieder interessant. Wo finden wir die Lehre von der biblischen Geistestaufe? Was finden wir drüber im Alten Testament? Im Prinzip gar keine eindeutige Aussage. Ja? Das Alte Testament kennt diesen Begriff Taufe mit dem Heiligen Geist überhaupt nicht. Was finden wir in den Evangelien in Bezug auf die Geistestaufe? Wer weiß das? Wir finden eine Ankündigung, und zwar in der Predigt Johannes des Täufers. Lesen wir mal Matthäus 3. Matthäus 3, ab Vers 11. Ich taufe euch mit Wasser zur Buße. Der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, so dass ich nicht würdig bin, ihm die Schuhe zu tragen. Der wird euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen. Er hat die Wurfschaufel in seiner Hand und wird seine Tenne gründlich reinigen und seinen Weizen in die Scheune sammeln. Die Spreu aber wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Also hier wird angekündigt, Johannes sagt, nach mir kommt der Messias, der tauft mit Heiligem Geist. Das ist übrigens interessant, viele Pfingstler sagen, die Feuertaufe sei noch eine Steigerung der Geistestaufe und ein besonders frommes Erlebnis. Wenn wir das aber von der Lehre her ganz nüchtern sehen, dann sehen wir, dass die Taufe mit Feuer ein Gericht über die Gottlosen ist. Ja? Johannes sagt hier, die Gläubigen, die glauben, die tauft der Messias mit Heiligem Geist. Aber die, die nicht glauben, die Spreu, die wird mit Feuer getauft. Und im nächsten Vers erklärt er, was das bedeutet. Die wird nämlich mit unauslöschlichem Feuer verbrannt in der Hölle. Ja, das ist also das Gericht. Und wenn manche Pfingstler beten, Herr, taufe mich mit Feuer, taufe mich mit Feuer, dann beten sie im Grund um ihr Gericht. Ja, das zeigt also nochmal diese Irreführung, die da in frommem Gewand bei den Pfingstlern umgeht. Ja, aber jetzt noch einmal, das, was wir in Evangelien finden, ist nur eine Vorankündigung. Ja? Der Messias wird euch in der Zukunft mit Heiligem Geist taufen. In der Apostelgeschichte wird diese Ankündigung bewusst von dem Herrn Jesus noch einmal aufgegriffen. Apostelgeschichte 1, lesen wir das. Apostelgeschichte 1, ab Vers 4. Und als er mit ihnen zusammen war, gebot er ihnen, nicht von Jerusalem zu weichen, sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten, die ihr, so sprach er, von mir vernommen habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit Heiligem Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Also hier greift der Herr Jesus diese Ankündigung noch einmal auf und er konkretisiert es und sagt, es passiert bald, nämlich zu Pfingsten. Ja? Trotzdem finden wir bei dem Bericht in Apostelgeschichte 2 über die Ausgießung des Heiligen Geistes die Taufe mit Heiligem Geist nicht erwähnt. Aber Petrus in Apostelgeschichte 11 beschreibt im Rückblick, dass dort diese Verheißung sich erfüllt hat und die Taufe mit dem Heiligen Geist das erste Mal stattgefunden hat. Apostelgeschichte 11 lesen wir, wie der Apostel Petrus sich bei den frommen pharisäischen Gläubigen rechtfertigen muss, dass er zu einem Heiden, zu Cornelius, ins Haus gegangen ist. Das war ja damals verboten, den Juden. Die hatten sich verunreinigt. Und dann erklärt Petrus, warum er zu diesem Cornelius gegangen ist. Und in diesem Bericht Apostelgeschichte 11 lesen wir ab Vers 15. Apostelgeschichte 11 ab Vers 15. Als ich aber zu reden anfing, fiel der Heilige Geist auf sie gleich wie auf uns am Anfang. Da gedachte ich an das Wort des Herrn, wie er sagte, Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit Heiligem Geist getauft werden. Wenn nun Gott ihnen die gleiche Gabe verliehen hat wie auch uns, nachdem sie an den Herrn Jesus Christus gläubig geworden sind, wer war ich denn, dass ich Gott hätte wehren können? Es ist interessant, hier wird nochmal deutlich gemacht, wann wird der Heilige Geist empfangen? Nachdem man an den Herrn Jesus Christus gläubig geworden ist, also bei der Bekehrung. Und bei Cornelius sehen wir, der hat überhaupt nichts als Voraussetzung gehabt, um den Heiligen Geist zu empfangen. Ja? Der hat gehört, mitten in der Predigt, plötzlich kommt der Geist auf sie, weil sie in dem Moment gläubig geworden waren. Und da war keine Wassertaufe vorher, da war keine Vorbereitung vorher. Das geschah ganz spontan. Und so geschieht es eigentlich auch heute noch bei jedem, der gläubig wird. In dem Moment, wo der Herr Jesus in sein Herz aufgenommen wird, kommt auch der Heilige Geist in das Herz hinein. Ja, aber hier wird nochmal gesagt, was zu Pfingsten geschah, war die Erfüllung dieser Verheißung, Christus wird euch mit Heiligem Geist taufen. Aber damit haben wir noch nicht die Funktion, den Sinn und Zweck der Taufe mit dem Heiligen Geist verstanden. Warum das Ganze überhaupt? Was bedeutet denn das? Und da finden wir die Antwort wiederum in den Briefen, so wie es eigentlich auch zu erwarten ist. Die einzige Aussage, die wir in den Briefen über die Geistestaufe finden, steht in 1. Korinther 12, Vers 13. 1. Korinther 12, Vers 13 lesen wir folgende Aussage. Denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hineingetauft worden. Ob wir Juden sind oder Griechen, Knechte oder Freie. Und wir sind alle getränkt worden zu einem Geist. Also hier wird durch den Apostel Paulus erklärt, wozu dient die Taufe mit dem Heiligen Geist in der Bibel. Und das ist nicht eine Kraftausrüstung, das ist nicht ein frommes Erlebnis mit Visionen und dass es einem kalt und heiß den Rücken runterläuft, wie das oft beschrieben wird, sondern die Bibel sagt ganz nüchtern, die Taufe mit dem Heiligen Geist dient dazu, dass ein Gläubiger in den Leib des Christus eingefügt wird. Dazu ist sie da. Das ist kein mystisches Erlebnis, sondern etwas, was ganz objektiv passiert, sobald sich jemand bekehrt. Er empfängt den Heiligen Geist, er wird versiegelt mit dem Heiligen Geist und er wird getauft mit dem Heiligen Geist, sodass er nunmehr im Leib des Christus ist. Wisst ihr, Lieben, das ist ja das Entscheidende. Wir können uns einer christlichen Gemeinde anschließen. Wir können uns taufen lassen. Das sind alles äußerliche Dinge. Die kann man auch tun, obwohl man sich noch gar nicht von ganzem Herzen bekehrt hat. Es gibt so manche, die da sitzen in den Gemeindebänken und ihr Herz ist ferne vom Herrn. Sie sind nur äußerlich Christen. Aber in den Leib des Christus kommst du nicht rein, weil du christliche Eltern hast. Du kommst nicht rein, weil du die Wassertaufe hast. Du kommst nicht rein, weil du vielleicht sogar schon mal gepredigt hast oder ein Gebet gesprochen hast, sondern in den Leib des Christus kommst du nur durch den Heiligen Geist, wenn du ihn empfangen hast, durch die Taufe mit dem Heiligen Geist hinein. Vorher sind wir entweder aus den Juden oder aus den Heiden, ja, dem Fleisch nach, Völker, getrennt von Gott, fern von Christus. Und dann, wenn wir uns bekehren und wiedergeboren werden, dann sind wir nicht mehr Heiden, nicht mehr Juden, sondern wir gehören Christus an, wir gehören zu der Gemeinde Gottes, zum Leib des Christus. Und das geschieht durch die Taufe mit dem Heiligen Geist. Ja? Also diese Taufe mit dem Heiligen Geist findet ganz klar bei der Wiedergeburt statt und nicht etwa später. Ja? Früher habe ich allen Ernstes geglaubt als Pfingstler, dass alle Christen, die wiedergeboren sind und die Geistestaufe nicht haben, dass sie nicht zum Leib gehören, ja? Weil ich es genau falsch rum verstanden habe. Ja? Es ist ganz klar, in dem Moment, wo jemand wiedergeboren ist, gehört er auch zum Leib und Gott gibt ihm seinen Platz im Leib. 1. Korinther 12 handelt ja von dem Platz im Leib, von den Gaben, von der Hand und dem Fuß und dem Auge. Ja? Das geschieht bei der Wiedergeburt, weil wir durch den Geist Gottes in den Leib des Christus hineingetauft sind. Ja? Das ist die biblische Geistestaufe. Also keine zweite Erfahrung, keine Kraftausrüstung, nichts mit Visionen, kein Gefühlserlebnis, sondern ein Vorgang, der gar nicht gespürt werden kann, der aber passiert bei der Wiedergeburt. Wisst ihr, die Schwärmer und Mystiker, die versuchen diese ganzen Dinge immer spürbare Erfahrungen draus zu machen. Ja? Ich weiß zum Beispiel von einer Schwärmerin, die mal erzählt hat, ja, irgendwann nach 30 Jahren Glaubensleben habe ich die Vision gehabt, wie Gott mich versiegelt hat mit dem Heiligen Geist. Das war ein wunderbares Erlebnis. Das ist dummes Geschwätz, ja, das ist Betrug. Die Versiegelung mit dem Heiligen Geist kann ich nicht spüren. Ich kann das Ergebnis davon erkennen im Leben eines Menschen, ja, aber das ist nichts, was ich fühlen und spüren kann. Genauso die Taufe mit dem Heiligen Geist. Das kann ich auch nicht spüren und fühlen, ja. Sondern das ist etwas, was ich im Glauben empfange und im Glauben auch annehmen darf, weil es geschrieben steht. Ja, also auch da sehen wir wieder, die biblische Lehre widerspricht dieser Irrlehre der Charismatiker und Pfingstler 180 Grad. Die biblische Geistestaufe geschieht bei der Wiedergeburt und es wird etwas völlig anderes als das, was die Pfingstler und Charismatiker unter Geistestaufe verstehen. Ich möchte noch kurz erwähnen, dass wir in der Bibel auch unterscheiden müssen. Es gibt ja diese Aufforderung, werdet voll Geistes, die ist sehr wichtig, lasst euch erfüllen mit dem Heiligen Geist. Da geht es aber um ein beständiges Leben in der Fülle des Geistes Gottes. Das hat auch nichts zu tun mit einem zweiten Segen, mit einer Handauflegung, mit Zungenreden, sondern es geht einfach darum, wenn ich als Gläubiger die Kraft des Heiligen Geistes empfangen habe, dann soll ich auch bestrebt sein, in der Kraft des Heiligen Geistes dem Herrn zu dienen, vorwärts zu gehen, beständig dem Herrn nachzufolgen und dass die Kraft Gottes bei mir voll wirksam wird, in dem Sinn, wie es in Johannes 7 steht. Von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen, zu den Ungläubigen hin, zur Umwelt hin. Ein Segen sollen wir sein. Das ist dieses Werdet voll Geistes, hat auch nichts mit der pfingsterischen Geistestaufe zu tun. Und genauso gibt es in der Apostelgeschichte besondere Erfüllungen mit dem Heiligen Geist. Und das hat auch nichts mit der pfingsterischen Geistestaufe zu tun. Wenn wir studieren, wann die Jünger nach Pfingsten erfüllt wurden mit dem Heiligen Geist, dann finden wir interessanterweise, es waren immer Situationen, wo sie Zeugnis geben mussten für Christus unter erschwerten Bedingungen. Ja? Als Petrus und Johannes vor dem Hohen Rat standen, das muss man sich vorstellen, diese ganzen mächtigen Männer des Judentums, ja, 50, 60, 70 Leute versammelt und dann diese zwei einfachen Fischer und dann stehen sie da und sollen von dem Herrn Jesus Zeugnis geben. Dann heißt es, sie wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist und dann sprachen sie das Wort mit großer Vollmacht und Freimütigkeit. Ja? Aber später lesen wir noch einmal, dass sie erfüllt wurden mit dem Heiligen Geist. Das war also etwas Besonderes, das blieb ihnen nicht ständig, sondern das gab Gott den Gläubigen immer dann, wenn sie in einer besonderen Situation Kraft zum Zeugnis brauchten. Ja? Auch das hat nichts mit der pfingsterischen Geistestaufe zu tun. Und jetzt müssen wir uns noch mal überlegen, was ist da passiert? Die Bibel lehrt etwas ganz, ganz Wichtiges, wenn wir das jetzt mal zusammenfassen. Die Bibel lehrt nämlich eines. In dem Moment, wo ein Mensch, ein Sünder, den Herrn Jesus Christus annimmt im Glauben und sich bekehrt, in dem Moment empfängt er Christus selbst und mit dem Herrn Jesus Christus empfängt er alles. Die ganze Fülle. Nicht nur ein bisschen. Nicht nur die Hälfte seiner Ausrüstung fürs Leben, sondern alles. Und das ist eine ganz entscheidende Lehre der Schrift. Ich möchte es nochmal kurz an einigen Bibelstellen unterstreichen. Römer 8 lesen wir in dieser wunderbaren Aussage über die Liebe des Vaters zu uns. Römer 8, Vers 32. Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat. Wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Nicht nur ein bisschen. In Christus empfangen wir alles, was der Vater uns zu geben hat. Und zwar als Paket, alles zusammen. Wird nichts ausgelassen. Dasselbe finden wir im Epheserbrief, in diesem wunderbaren ersten Kapitel des Epheserbriefes, Epheser 1, Vers 3. Das ist eine ganz wichtige Lehre der Schrift. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Versteht ihr, wie das Gottes Wort meint? Wenn ich den Herrn Jesus habe, dann habe ich in ihm eingeschlossen, Inklusivpaket nennt man das heute bei uns, ja? Alle geistlichen Segnungen in den himmlischen Regionen, die der Vater mir geben will. Alles komplett in Christus. Wenn ich Christus habe, habe ich alles. Ganz, ganz wichtig. Ich brauche nicht mehr als Christus. Ich brauche nicht mehr als das, was er mir gibt. Der Herr selber sagt, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und volle Genüge, übersetzt Luther, oder Überfluss, überströmendes Leben. Kein Mangel, Überfluss in Christus. Dasselbe finden wir im Kolosserbrief, Kolosser 2, auch eine ganz wichtige Stelle. Kolosser 2, Vers 9 und 10. Denn in ihm, in Christus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. Also durch den Herrn Jesus Christus sind wir zur Fülle gebracht. Wir haben die Fülle in dem Herrn Jesus Christus. Das ist die biblische Lehre. Ja? Und schon das kleinste Kind Gottes, der einfachste Anfänger im Glauben, hat diese Fülle. Ihr Lieben, da muss man natürlich dazu sagen, nicht jeder genießt, erfährt diese Fülle gleich. Nicht jeder kann mit ihr das Gleiche anfangen. Genauso, wenn man einem kleinen Kind 5 Millionen Euro und 2 Häuser schenkt und das ist ein Kind von 2 Jahren, dann hat es davon nicht sehr viel, aber es ist trotzdem der Besitzer. Versteht ihr? Es wird mal reinwachsen und dieses Erbe verstehen, was es geerbt hat und es nutzen. Und genauso ist es mit diesen geistlichen Segnungen, die wir in Christus haben. Wir haben sie alle bei der Wiedergeburt aus Gnade geschenkt bekommen. Die ganze Fülle. Und trotzdem ist es natürlich so, dass manche Christen aus dieser Fülle nur 10% nutzen und andere vielleicht 80%. Aber jedem ist das Gleiche gegeben. Und darauf kommt es an. Wir brauchen keinen zweiten Segen, wie ihn die Pfingstler verkündigen, weil nämlich der erste Segen, den wir mit Christus bekommen haben, der reicht völlig aus. Da ist alles inbegriffen. Mehr als das kann uns Gott nicht geben und wird uns Gott auch nicht geben, als die Segnungen, die wir in Christus bei der Bekehrung schon empfangen haben. Es kommt darauf an, sie uns anzueignen, sie auszuleben, nicht uns nach anderen Kräften und gefälschten Segnungen auszustrecken. Das ist der Punkt, der hier ganz wichtig ist. Und hier sehen wir, dass im Grund die pfingsterische Lehre eine bösartige, verdorbene Irrlehre ist, eine Lehre des Satans. Der Teufel sagt nämlich durch diese pfingstlerischen und charismatischen Lehren Folgendes. Ja, weißt du, du Kind Gottes, als du Christus empfangen hast, da hast du überhaupt nicht die Fülle bekommen. Dir fehlt noch etwas Wichtiges. Du hast den Geist noch nicht so, wie du ihn haben sollst. Deswegen geht's dir so schlecht. Strecke dich nach dieser Geistererfahrung aus. Sonst bist du kein kompletter Christ. Und das ist eine Verleugnung des Herrn Jesus Christus als dessen, in dem wir die ganze Fülle haben. Ja, das leugnet die Lehre der Schrift. Letztlich sagt die Schlange, Gott hat dir nicht das gegeben, was du brauchst. Komm zu mir, ich werde dich voll ausrüsten mit allem, was du gerne haben möchtest. Ja? Und das ist ja genau die Verführung, die letztlich auch Eva zum Verhängnis wurde. Ja? Die Schlange hat der Eva mehr versprochen, als Gott geben wollte. Scheinbar etwas Besseres. Und in Wirklichkeit war es der Tod und das Verderben des Menschen, dass er sich nach dem ausgestreckt hat, was scheinbar wie eine Überfrömmigkeit war. Ja? Auch da bei Eva, diese Verführung war ja höhere Frömmigkeit. Ihr werdet sein wie Gott. Ihr werdet Gut und Böse erkennen. Ja? Und genauso kommt der Teufel heute und sagt, schau her, wenn du die Geistertaufe hast, dann wirst du sein wie Gott, du wirst völlige Vollmacht haben, du kannst ein Wort sprechen und es geschieht, du kannst Wunder tun, du kannst mehr machen, als ein biblischer Christ kann. Das ist eine bessere Frömmigkeit angeblich und in Wirklichkeit ist es eine verdorbene, vergiftete Frömmigkeit. Ja? Die Bibel lehrt, und das ist ein schönes altes Wort, die Allgenugsamkeit Christi. Also Christus alleine genügt für alle unsere Bedürfnisse. In jeder Situation brauche ich nur Christus und in Christus habe ich alles. Und das wird verleugnet durch die Lehre von der Geistestaufe. Ja? Und deswegen ist es so eine böse Lehre. Und jetzt müssen wir eines noch einmal ganz nüchtern und klar sehen. Gott gibt seinen Geist nicht zweimal. Wenn die Pfingstler einen wiedergeborenen Christen, der den Geist wirklich hat, verführen, zu sagen, du hast den Geist noch nicht, bitte um den Geist. Dann geht er jetzt hin und kniet sich hin, manche fasten tagelang und sagen, gib mir doch den Geist, gib mir doch endlich den Geist zu Gott. Wisst ihr, was dann passiert? Im Grund machen sie damit Gott zum Lügner. Das ist Gott nicht wohlgefällig. Die Pfingster sagen, ja, aber es steht doch in Lukas 11, denen, die ihn bitten, wird er den Heiligen Geist geben. Aber ihr Lieben, heilsgeschichtlich hat es Christus zu den Jüngern gesagt, vor Pfingsten. Wisst ihr, wann Lukas 11 passiert ist? Genau in der Zeit vor Pfingsten, da waren die Jünger alle einmütig zusammen und haben gebetet. Warum denn? Dass der Heilige Geist komme. Aber heute muss kein Mensch mehr um den Heiligen Geist bitten. Kein Mensch empfängt den Heiligen Geist, weil er darum bittet, sondern muss sich bekehren. Da kann ein Ungläubiger 15 Jahre bitten um den Heiligen Geist, solange er sich nicht bekehrt und Buße tut und das Opfer und das Blut Jesu Christi annimmt, wird er nie den Heiligen Geist empfangen. Das geht ja gar nicht. Versteht ihr? Ja? Also Lukas 11 ist nicht für die Gläubigen der heutigen Gemeindezeit geschrieben und anwendbar. Sondern heute empfangen wir den Heiligen Geist durch den Glauben. Und wenn wir den mal empfangen haben, können wir ihn nicht noch einmal empfangen. Aber jetzt wird's dramatisch. Es ist eines klar, wer die Geistestaufe empfängt, empfängt einen Geist. Da ist was anders hinterher. Da kommen andere Kräfte, andere Einflüsse, andere geistliche Ausrichtungen in das Leben eines Christen hinein. Es ist ein Geist. Ja, aber wenn es nicht der Heilige Geist ist, was ist es denn dann? Ihr Lieben, und hier gibt es eine ganz klare, nüchterne Logik. Es gibt nur zwei Arten von Geistern. Es gibt den Geist Gottes und es gibt die Dämonen, die gefallenen, verführerischen Geister der Finsternis. Und das ist eben dieses Ernste. In dem Moment, wo ein Christ sich ausstreckt nach dieser Geistertaufe, nach dieser zweiten Erfahrung, dann bekommt er nicht den echten Geist Gottes, den hat er schon längst, wenn er wirklich wiedergeboren ist, sondern dann bekommt er einen Truggeist, einen Irrgeist, der ihn verführt und der sein Glaubensleben zerrüttet und zerstört. Das ist eine ganz ernste Sache. Wenn wir nicht mit dem zufrieden sind, was Gott uns gibt, da gibt es Vorbilder im Alten Testament. Wie war das mit Israel? Sie wurden gespeist von dem Manna, von der geistlichen Speise, die vom Himmel kam. Und was haben sie irgendwann gesagt? Wir haben genug von diesem langweiligen Manna. Wir wollen Fleisch essen. Warum sind wir nicht in Ägypten geblieben? Und was tut Gott dann? Als sie um Fleisch geschrien haben, er gibt ihnen Fleisch. Und zwar so viel, dass sie sich dran überessen mussten. Aber es war ein Gericht. Und Gott sendet gleichzeitig eine Plage, weil sein Zorn entbrannt war. Weil sie etwas anderes wollten als das, was Gott ihnen zugedacht hatte. Versteht ihr? Und wir müssen jetzt auch noch mal eines ganz nüchtern sehen. Wie begann die Pfingstbewegung? Wann kam dieser Geist das erste Mal auf Leute in der Pfingstbewegung? Und das ist eine ganz wichtige und ernste Sache. Die Pfingstbewegung hatte ihre Ursprung in einer überzogenen, extremen Heiligungsbewegung. Die Großväter der Pfingstbewegung, wenn man das so sagen will, waren Charles Wesley und Charles Finney. Leute, die eine überzogene Heiligung gelehrt haben, eine einseitige Heiligung, wo es hauptsächlich auf die Werke des Christen, auf die Hingabe, auf die völlige Weihung ankam und gar nicht mehr auf die Gnade und das Wirken Gottes. Und die Leute, dieser falsche pfingsterische Irrgeist einbrach, das waren Leute, die haben praktisch eine Vollkommenheitslehre gelehrt. Auch der Pastor Paul in Deutschland war Anhänger der Lehre vom reinen Herzen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich habe das eine Zeit lang mal selber geglaubt und habe dabei Schiffbruch erlitten. Es gibt also Leute, die sagen, du kannst durch eine einmalige Erfahrung ein völlig reines Herz haben und von jeder Sünde und jeder Regung zur Sünde frei werden. Völlige Durchheiligung in einem Moment durch ein Erlebnis. Das ist eine bösartige Irrlehre. Aber genau das haben die Leute gelehrt. Die haben gesagt, ich habe ein reines Herz, ich sündige nicht mehr. Und dann haben sie gesagt, und wenn ich jetzt so ein reines Herz habe, dann bekomme ich erst die Geistestaufe als dritte Stufe über der Heiligung. Also erst Wiedergeburt, dann völlige Heiligung, dann Geistestaufe als dritte Stufe. Ja? Und jetzt müssen wir mal lesen, was dazu der erste Johannesbrief sagt. Was sind das für Leute? Wie sieht der heilige Gott solche falschen Heiligungslehrer, die das reine Herz und die Sündlosigkeit lehren? 1. Johannes 1, da lesen wir ab Vers 7. 1. Johannes 1, ab Vers 7. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Das ist die Antwort Gottes auf diese falschen Lehrer. Wir verführen uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Merkt ihr, was das bedeutet? Genau auf solche Leute, die Gott zum Lügner gemacht haben, die sich selbst betrogen haben durch diese falsche Lehre des reinen Herzens, genau auf solche Leute kommt dieser Lügengeist, dieser betrügerische Geist und verführt sie zu einer falschen Frömmigkeit, zu einer falschen Überheiligkeit und Überfrömmigkeit. Ja, die Basis der Pfingstbewegung und dieses falschen Geistes und dieser falschen Geistestaufe ist Lüge und Selbstbetrug. Und dieser Geist ist ein andersartiger Geist. Wir haben das gestern gelesen in 2. Korinther 11. Dieser Schlüssel zum Verständnis der Endzeitverführung. Ich möchte es noch mal kurz lesen. 2. Korinther 11, Vers 4. Denn wenn der, welcher zu euch kommt, einen anderen Jesus verkündigt, den wir nicht verkündigt haben, oder wenn ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so habt ihr das gut ertragen. Also in der Pfingstbewegung und Charismatik wird ein andersartiger Geist empfangen. Nicht der Geist Gottes, sondern ein betrügerischer Irrgeist. Und das ist das Gericht Gottes über die, die mit der echten Gabe des Heiligen Geistes nicht zufrieden sind. Die nicht dankbar sind und einfach im Gehorsam das ausleben, was Gott ihnen durch den Herrn Jesus geschenkt hat, sondern die sich in einer rebellischen und verkehrten Weise nach mehr, nach angeblich mehr ausstrecken. Ja, es gibt nicht mehr als Christus allein. Also das sind ganz, ganz ernste Dinge. Ich möchte einfach noch kurz, wir wollen auch bald zum Ende kommen, darstellen die Früchte dieses falschen Geistes, dieses Irrgeistes, der in der Pfingstbewegung empfangen wird. Der Herr Jesus hat ja gesagt, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen, haben wir gestern auch gelesen. Ja? Und diese Früchte sind schillernd. Auf der einen Seite berichten die Leute davon, dass sie zum Beispiel euphorische Erlebnisse haben, dass sie plötzlich Gottes Stimme angeblich hören, dass sie beseligende Augenblicke haben, wo sie meinen, sie seien im Paradies, im siebten Himmel. Und das hört sich ja sehr verlockend an. Aber ihr Lieben, das ist wie bei den Drogensüchtigen. Ja? Diese Drogenhochs haben ihre Kehrseite. Dort, wo der Drogensüchtige meint, er sei im Nirvana und er würde das Paradies erleben, dort ist er im nächsten Moment in den Abgründen der Hölle und erfährt Depression, Finsternis und Versklavung. Und ganz ähnlich ist es auch bei der sogenannten Geistestaufe. Dass nämlich letztlich diese Geistestaufe kann keine wirklich beständige geistliche Kraft vermitteln, sondern sie vermittelt einzelne Erlebnisse und Höhepunkte der Euphorie, Visionen, angebliche Begegnungen mit Gott. Auf der anderen Seite wird ganz oft das Glaubensleben zerrüttet, die Heilsgewissheit wird weggenommen. Die Menschen sind himmelhoch jauchzend heute und am nächsten Tag meinen sie, Gott hat sie verstoßen und verlassen, weil sie ihn nicht mehr spüren. Wie macht denn ihr das, ihr Lieben? Spürt ihr Gott immer? Was macht ihr, wenn ihr Gott mal nicht spürt? Seid ihr dann auch verzweifelt? Hoffentlich nicht. Was sagt denn die Bibel? Wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Und der Teufel verführt die Pfingster dazu, jetzt schon im Schauen wandeln zu wollen. Und das ist böse, das ist verkehrt. Dadurch wird das Glaubensleben zerstört. Ja? Wie gesagt, wenn dann Visionen, Offenbarungen da sind, ist der glückselig und sagt, oh, ich bin zu größtem berufen. Ja? Und am nächsten Moment verschwindet es alles und dann sagt er, ich bin von Gott verworfen, ich bin verklagt, ich komme in die Hölle, ich weiß nicht mehr weiter. Ja? Und so geht es rauf und runter. Ja? Genauso sind sehr oft die Folgen von dieser Geistertaufe Lästergedanken, unreine Zwangsvorstellungen, Selbstmordgedanken, Depressionen. Es ist eine alte Tatsache, dass eine überdurchschnittliche Überzahl von Pfingstern und Charismatikern in der Psychiatrie landet im Vergleich zu anderen Christen. Ja? Es ist also eine zerrüttende Funktion, besonders für Menschen, die schon seelisch angeknackst sind. Wenn dieser falsche Geist in ihr Leben kommt, dann knallt die Sicherung durch. Dann landen sie in der Psychiatrie und im größten Elend. Dieser falsche Geist bringt auch einen ganz starken Hochmut und eine Verblendung mit sich. Ein Pfingstler und Charismatiker, der meint, er sei direkt von Gott geleitet, er müsste sich von Menschen nichts mehr sagen lassen. Das geht bis dahin, dass die sehenden Augen in ihr Verderben laufen und glauben es nicht. Ja? Es gibt Leute, die sagen, ich habe von Gott eine Vision empfangen, dass ich gesund bin. Die sind schwer krebskrank und die sagen, ich bin gesund, ich bin gesund, ich bin gesund. Ich gehe nicht zum Arzt, ja? Bis sie elendiglich umkommen dabei. Schlimmer ist es, wenn solche Pfingstler ihre eigenen Angehörigen, Frauen oder Kinder nicht zum Arzt schicken und die leiden lassen, weil sie sagen, ich habe eine Vision, dass du ohne Arzt geheilt wirst und du darfst gar nicht zum Arzt gehen. Das ist Unglaube. Ja? Solche Dinge kommen da immer wieder vor in diesen Schwärmerkreisen. Ja? Es ist zum Beispiel eben auch ein ganz klarer Verlust der Selbstbeherrschung. Ich habe das gestern kurz angesprochen. Dieser falsche Geist, er nimmt Besitz von den Menschen und steuert sie und zwingt sie zu Dingen, die entehrend für den Herrn sind. Ja? Also zum Beispiel, wenn da irgendwie dieser falsche pfingsterische Geist wirkt und dann fangen die Leute plötzlich an zu hüpfen wie die Hasen, ja? Wie die Kängurus hüpfen die da sogenannte Prediger auf der Bühne hin und her oder fangen plötzlich an hysterisch zu lachen, sich zu winden mit Lachen. Einmal wird berichtet von einer pfingstlerischen Predigt, wo jemand über die Hölle gepredigt hat und plötzlich fängt dieser Dämonengeist an, die Leute zum Lachen zu bringen. Die lachen alle miteinander bis zum Prediger, eine Viertelstunde, eine halbe Stunde lang nur hysterisches Lachen. Wenn da also ein normaler Mensch dazwischen gewesen wäre, der hätte gesagt, ich bin im Tollhaus. Und da wäre er gar nicht so weit weg von der Wirklichkeit gewesen. Ja? Also das ist ein Wahngeist, der die Leute wegführt von der Nüchternheit der Bibel, von der Klarheit des Heiligen Geistes in dämonische Grenzerfahrung. Zum Beispiel auch interessant, wenn wir studieren, dieses Rückwärtsstürzen, was bei den Charismatikern in letzter Zeit sehr, sehr oft auftritt, ja, schon in den letzten Jahren, dass die Leute, da braucht bloß ein Prediger irgendwie machen und dann plötzlich fallen da 1000 Leute vor ihm auf den Boden und zwar rückwärts. Und wenn wir dann mal studieren, was Rückwärtsstürzen in der Schrift bedeutet, das könnt ihr an jedem einzelnen Punkt sehen, wo es vorkommt, das ist immer Gericht. Die wahren Menschen Gottes, wenn sie Gott begegnen, fallen auf ihr Angesicht. Denn sonst wird ihre Blöße aufgedeckt vor Gott. Ja, das hat seine Zusammenhänge, das muss man in der Bibel mal studieren. Also dieser Geist ist ein falscher Geist. Nochmal andere Dinge, auch aus der Praxis. Wir kennen eine Charismatikerin, Jugend mit einer Mission, die ist praktizierende Katholikin, immer gewesen, auch weiterhin, ledige Frau. Die wurde von dem falschen Geist geführt, zunächst mal Bibelschullehrerin zu werden. Und dann wurde sie Leiterin einer Bibelschule bei Jugend mit einer Mission. Dann wurde sie Aufseherin über mehrere Bibelschulen und am Schluss ist sie in der ganzen Welt umeinander geflogen und hat Leiter von Bibelschulen angeleitet, wie sie Bibelschulen leiten sollen. Als Frau, ich möchte noch mal daran erinnern, 1. Timotheus 2, dort steht, einer Frau gestatte ich nicht, dass sie lehre, noch dass sie Macht ausübe, herrsche über den Mann. Also hier hat dieser falsche Geist eine Frau benutzt zu einer Tätigkeit, wo der echte Heilige Geist sagt, sowas darf eine Frau gar nie machen. Ja, jetzt war's. Ja, aber es ist doch vom Geist. Ja, von welchem Geist? Ist es der Heilige Geist? Versteht ihr? Wir müssen prüfen. Das kann gar nicht sein, dass derselbe Heilige Geist in der Bibel sagt, eine Frau darf nicht lehren und in der Praxis befähigt er eine Frau, Lehrdienste auszuüben und segnet sie darin auch noch. Das gibt's nicht. Ja? Und genau da ist die Verführung handgreiflich. Ja? Ja, ich möchte schließen damit, dass wir doch uns noch einmal besinnen, auf das Wesentliche. Ja, wir haben gesehen, wie der Teufel durch diese verführerische Lehre der Geistertaufe im Grund unzufriedenen Christen sagt, schau her, du willst doch mehr. Du hast zwar Christus, aber du hast noch nicht die Fülle. Die Fülle kriegst du, wenn du diese Geistererfahrung machst. Und das ist genau das Falsche. Was ist denn das Richtige? Damit möchte ich schließen. Ich möchte noch mal überlegen, wenn wir dieses Bild nehmen, das der Herr Jesus vom innewohnenden Heiligen Geist in Johannes 4 gebraucht hat. Da haben wir eine ganz interessante Aussage. In Johannes 4, Vers 14 sagt der Herr: Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. Wenn wir dieses Bild nehmen und wir sehen, wir haben eigentlich durch den innewohnenden Heiligen Geist eine Quelle sprudelnden Wassers, die uns die ganze Fülle der Kraft Gottes mitteilt. Und wenn ich jetzt merke, bei mir sprudelt es aber gar nicht mehr, sondern das ist nur noch so ein ganz kleines Rinnsal. Und das ist, denke ich, bei manchen von uns der Fall. Was muss ich da biblisch tun? Soll ich mich nach einer anderen Quelle umgucken? Der Geistertaufe? Schaut mal, das ist der falsche Weg. Sondern wenn das Bild stimmt, dann muss ich den Schmutz und Schutt und Dreck aus der Quelle wegschaufeln, der dort sich angesammelt hat und der das Wasser fast zum Versiegen gebracht hat. Wisst ihr, die Bibel sagt nämlich, dass Sünde, Mangel an Hingabe, Eigensucht, Ungehorsam, dass diese Dinge den Heiligen Geist dämpfen und betrüben und diese Quelle sozusagen verstopfen können. Aber die Alternative ist nicht, dass wir uns dann nach anderen Kräften und Quellen umschauen, sondern dass wir Buße tun, dass wir uns neu dem Herrn hingeben, dass wir den Herrn fragen, Herr Jesus, wo ist in meinem Leben etwas, das das Wirken deines Geistes betrübt und ihm Grenzen setzt? Und dann sollen wir das wegtun aus unserem Leben und dann und uns dem Herrn neu weihen und wirklich ihm dienen, dort, wo er uns an den Platz gestellt hat. Und ich sage euch, dann fließt das Wasser auch wieder. Dann haben wir die Fülle des Geistes, die Kraft des Heiligen Geistes. Wir haben nicht diese Kraft, um selbstsüchtig Erlebnissen nachzujagen, sondern wir haben diese Kraft, um dem Herrn in Selbstverleugnung zu dienen. Wenn wir das tun, an dem Platz, wo der Herr uns hingestellt hat, dann fließt die Kraft Gottes. Wenn wir die Sünde wegtun, die Verunreinigung, die Befleckung des Geistes und des Fleisches aus unserem Leben, dann werden wir feststellen, die Quelle war immer da. Ich habe sie blockiert, nicht Gott hat etwas weggenommen, sondern in dem Moment, wo ich Buße tue, mich dem Herrn wieder neu zur Verfügung stelle, ist die Kraft Gottes auch wieder da in meinem Leben. Und das möchte ich jedem von uns wünschen, dass wir in dieser Weise uns neu wieder auf den Herrn ausrichten, dass wir das neu im Glauben ergreifen. In dem Herrn Jesus Christus habe ich die ganze Fülle. Er ist mein Schutz, meine Stärke, mein Friede. Er ist meines Lebens Kraft. So sagt es die Bibel. Ja? Und wenn ich das im Glauben ergreife und mich diesem Herrn zur Verfügung stelle, dann haben wir Kraft in Fülle. Und zwar eine wirklich segnende, wohltuende Kraft, die nicht wie dieser Dämonengeist uns zerrüttet, uns in Zweifel und Abgründe stürzt, in ein Auf und Ab, sondern eine Kraft, das sehen wir auch in diesem Wort, die fließt beständig. Die ist auch im Leiden da. Die ist nicht nur am Sonntagabend beim Lobpreis da, wo die Leute im Hoch sind, sondern auch noch am Montagmorgen bei der Arbeit und in der Schule. Versteht ihr? Dort sind nämlich die Charismatiker dann wieder ganz unten und sagen, wann kann ich endlich wieder eine Lobpreis-CD hören, damit ich wieder hochgeputscht werde. Das ist doch nicht die Kraft Gottes. Noch ein letzter Gedanke, der mir sehr wichtig geworden ist. Wir haben damals in der Charismatik danach gestrebt, die Auferstehungskraft des Herrn Jesus Christus zu erleben, aber wir haben den biblischen Preis nicht zahlen wollen. Was sagt die Bibel in Römer 6? Wir haben Gemeinschaft zuerst mal mit dem Kreuzestod Jesu Christi und dann mit der Auferstehung. In dem Maß, wie ich mein Eigenleben in den Kreuzestod Jesu Christi gebe und mit Christus gekreuzigt lebe, in Selbstverleugnung, in dem Maß erlebe ich auch die Auferstehungskraft. Da liegt unser Problem, in unserem Mangel an Kreuzesnachfolge, an Bereitschaft, uns selbst zu verleugnen um Christi willen. Wenn wir das mehr täten, dann würden wir auch die Kraft der Auferstehung, die Kraft des Heiligen Geistes mehr erfahren. Möge es der Herr uns allen so schenken. Ich möchte zum Abschluss noch mit uns beten. Herr Jesus Christus, wir wollen dir von ganzem Herzen danken. Herr, in der Betrachtung deines Wortes haben wir erkennen dürfen, dass wir als sündige Menschen niemals wert geachtet worden wären, so etwas Kostbares wie die Gabe des Heiligen Geistes zu empfangen, wenn du nicht am Kreuz auf Golgatha dein kostbares, heiliges Blut für uns vergossen hättest. Herr, du musstest uns heiligen und unsere Sünde wegnehmen, sonst hätte der Heilige Geist nie in uns Wohnung nehmen können. Herr Jesus, wir haben auch gehört, dass in dir die ganze Fülle ist, dass wir in dir alles haben, was wir brauchen. Die Fülle des Geistes, die Fülle an Weisheit, an Kraft, Frieden, Überwindergnade, all das haben wir in dir. Herr, und daran denken wir oft zu wenig und möchte einfach bitten, dass jeder von uns auch ermuntert wird, doch diese Fülle im Glauben neu auch wirklich zu erkennen und anzunehmen und sich dir auch wirklich zur Verfügung zu stellen von ganzem Herzen. Herr Jesus, du weißt auch, wo wirklich Sünde, wo Eigensucht und eigene Wege die Quelle dieses Lebenswassers bei uns beeinträchtigt und verstopft haben, wo wir Mangel haben an der Kraft des Geistes, weil wir selbst Schuld auf uns geladen haben, weil wir uns versündigt haben und nicht in der ganzen Abhängigkeit von dir gelebt haben. Bitte mache es jedem Einzelnen bewusst, schenke du Erweckung und Belebung und Erneuerung unter uns, dass wir doch dir in der Kraft deines Geistes dienen, Herr. Ja, wir danken dir für die Fülle, die wir in dir haben. Wir wollen dich loben und preisen und auch bitten, dass du dieses Wort weiterwirken lässt bei jedem Einzelnen im Herzen. Amen.